my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 8. Juni. Dafür verantwortlich ist Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Proteste gegen Nazi-Aufmarsch in Karlsruhe. Pfingsten 1992. In Mannheim-Schönau herrschte unter normaler Wohnbevölkerung pogromartige Stimmung. Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten. Grün-Schwarz will mehr Überwachung. Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben sich nach übereinstimmenden Medienberichten auf den Ausbau überwachungsstaatlicher Instrumente geeinigt. So soll die sogenannte intelligente Videoüberwachung kommen. Das heißt Überwachungskameras mit Gesichtserkennungssoftware. Dies ermöglicht, Gesichter mit Datenbanken abzugleichen. Auch das Abfangen von verschlüsselten Handynachrichten soll zukünftig möglich werden. Und die Fußfessel für sogenannte terroristische Gefährder soll eingeführt werden. Lediglich die heimliche Online-Durchsuchung von Computern und die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten wollen die Grünen noch nicht mittragen. Die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung gegen die Vorratsdatenspeicherung lässt sie noch zweifeln. Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink erklärt, die Aspekte des Datenschutzes und der Bürgerrechte geraten stark unter Druck. Brink fordert dann aber kleinlaut lediglich, alle Maßnahmen sollen zunächst getestet werden. Zur Begründung der Maßnahmen wird natürlich der Terrorismus herangezogen. Es gilt also wieder einmal, gegen die Feinde der Freiheit wird die Freiheit eingeschränkt. Zweite Sammelabschiebung in den Kosovo in nur 2 Wochen. Nur 2 Wochen nach der letzten Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in den Kosovo fand am diesen Dienstag, den 6. Juni, schon wieder eine Abschiebung vom Baden-Airpark nach Pristina statt. Insgesamt waren 32 Menschen betroffen. 2 der Abgeschobenen waren zuvor im Abschiebegefängnis Pforzheim inhaftiert. 2 weitere wurden direkt aus Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben. Ursprünglich wollte das Regierungspräsidium Karlsruhe nach eigenen Angaben 73 Personen abschieben. Bei 11 potenziell Betroffenen wurden die Abschiebungen laut RP im Vorfeld storniert. 9 der Abgeschobenen waren Kinder bis 14 Jahren. 7 der Betroffenen gehören laut Regierungspräsidium der Minderheit der Roma an. Novartis testete an Obdachlosen. Der Pharmakonzern Novartis mit Sitz in Basel wird verklagt. Wie der SWR berichtet, hatte Novartis im Jahr 2007 Medikamente an Obdachlosen in Polen ausprobiert. Man war auf der Suche nach einem Mittel gegen den Vogelgrippenvirus. Obdachlose bekamen gegen ein wenig Bezahlung in einer polnischen Klinik Spritzen. Sie wussten wohl aber nicht, dass sie an einem Medikamententest teilnahmen und erhielten auch keine ausreichende medizinische Versorgung. Die Verantwortlichen in der polnischen Klinik waren in der Vergangenheit verurteilt worden. Novartis hingegen wurde bisher nicht belangt. Ein Schweizer Anwalt will dies nun ändern und fordert für seinen Mandanten 92.000 Euro Entschädigung. Grüne Militaristen. Grünen-Politiker Erwin Feucht, der im Wahlkreis Balingen im Zollernalbkreis nur knapp das Direktmandat zum Einzug in den Landtag gegen die CDU verpasst hatte, erklärte Anfang Juni beim Besuch der Kaserne in Stetten am Kalten Markt: Mit der Bundeswehr in Stetten am Kalten Markt verfüge die Region über einen wichtigen Arbeitgeber und Ausbilder in Baden-Württemberg. Auf seiner Homepage ist über den Grünpolitiker noch zu lesen, er sei schon in seiner Jugend durch die Berichterstattung über den Vietnamkrieg politisiert worden. Später war er aktiv in der Friedensbewegung. In der vom Grünen gelobten Kaserne konnten Kinder beim letzten Tag der Bundeswehr mit Sturmgewehren spielen. In Karlsruhe demonstrierten am Samstag mehrere tausend Menschen gegen den Nazi-Aufmarsch Tag der deutschen Zukunft.
In wenigen hundert Metern Entfernung findet der sogenannte Tag der deutschen Zukunft statt, auf Einladung der Partei Die Rechte. Und nach Polizeierkenntnissen werden hier bundesweit bekannte Neonazis, Hooligans, Rechtsnationalisten, Rechtsextremisten hier zusammenkommen, weil sie der Meinung sind, uns erklären zu müssen, wie unsere Zukunft, wie unsere Heimat, wie unsere Gesellschaft aussehen soll. Und ich bin euch unglaublich dankbar, dass ihr alle hier seid, um hier in einem breiten Aktionsbündnis zu zeigen, das ist nicht unsere Meinung, das ist nicht unsere Zukunft. So empfinden wir nicht unsere Heimat.
Am Samstag haben mehrere tausend Menschen in Karlsruhe gegen den rechtsextremistischen Aufmarsch namens Tag der deutschen Zukunft protestiert. Ihr konntet eben die Begrüßung von Frank Mentrup hören, dem Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe. Die Kundgebungen gegen den sogenannten Tag der deutschen Zukunft wurden maßgeblich vom breiten Bündnis Karlsruhe gegen Rechts organisiert. Zu diesem Bündnis zählen Gewerkschaften, Kirchen und antifaschistische Gruppen. Eine Vertreterin der Gewerkschaft GEW in diesem Bündnis erinnerte zunächst daran, wer hinter dem sogenannten Tag der deutschen Zukunft steht.
Zu den Akteurinnen des sogenannten Tags der deutschen Zukunft gehören vorbestrafte Gewalttäter, Holocaustleugner und Volksverhetzer, die unverhohlen von einem vierten Deutschen Reich träumen. Ich zitiere einen der Gründer: Wenn uns die Straße gehört, ist das der erste Schritt. Wenn uns die Parlamente gehören, ist das der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist die Wiederherstellung des Deutschen Reiches. Das können und wollen wir nicht hinnehmen. Wir stehen auf gegen Rassismus, rechte Gewalt und Nazi-Hetze.
Eine Vertreterin der evangelischen Kirche im Bündnis Karlsruhe gegen Rechts berief sich, wen wundert's, auf die Bibel.
Ich stehe hier, weil in der Bibel steht: Überwinde das Böse mit Gutem. Ich sage das, obwohl ich weiß, wie gefährlich solche einfachen Entgegensetzungen sind. Aber ich sage es trotzdem, weil da steht: Überwinde das Böse mit Gutem und nicht halte still, es geht schon vorüber. Das reicht nicht. Es reicht nicht, dagegen zu sein. Wir müssen etwas tun. Wir müssen etwas tun gegen die öffentliche Demonstration von Hass und Fremdenfeindlichkeit unter uns. Überwinde das Böse mit Gutem. Ich verurteile keine Menschen, da steht das Böse und nicht die Bösen. Aber ich verurteile eine Gesinnung, die von Menschen Besitz ergreift.
Der Redner des offenen antifaschistischen Treffens kritisierte, dass der massive Polizeiaufgebot dazu diene, den rechtsextremistischen Aufmarsch zu ermöglichen. Gleichzeitig erhielt er als einziger Redner Buhrufe.
Wir wollen alle gesellschaftlichen Kräfte, die objektiv kein Interesse am Faschismus haben, in unseren Kämpfen mit einbeziehen. Heute gehen wir mit einem breiten Bündnis aus über 150 Organisationen und tausenden Nazi-Gegner und Gegnerinnen auf die Straße, um gemeinsam den größten Nazi-Aufmarsch Deutschlands zu verhindern. Die Wahl der Mittel lassen wir uns dabei nicht vom Staat vorschreiben, der Nazi-Strukturen finanzieren und tausende Polizisten dafür abstellt, den Nazi-Aufmarsch durchzusetzen. Für uns gilt, ob friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand, hoch die internationale Solidarität.
Sicherlich für euch alle auch, möchte ich mich davon distanzieren. Für uns ist Widerstand gut, wenn er friedlich ist.
Der Landesvorsitzende des DGB, Martin Kunzmann, erinnerte an die historische Verantwortung, Nazis nicht gewähren zu lassen.
Unsere Verpflichtung aus dem Vergangenen: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, weil Faschismus ein Verbrechen ist. Nazis, rechte Hetzer, Reichsbürger und andere Feinde der Demokratie kommen aus ihren Ecken gekrochen. Sie bedrohen geflüchtete Kinder und Frauen, sie zünden Flüchtlingsheime an, sie pöbeln bei Gedenkfeiern, sie sitzen in unseren Parlamenten, sie faseln von Schießbefehlen an unseren Grenzen, sie beleidigen Juden und Muslime, sie gebrauchen schamlos Propaganda-Ausdrücke aus der Nazi-Zeit. Wir wollen auch morgen noch in einem Land leben, das weltoffen ist, in einem Land, in dem Menschen unabhängig ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer politischen Neigung ihren Platz haben. Deshalb Widerstand, Das sind wir schuldig den Millionen, die im Widerstand waren und mit ihrem Leben bezahlt haben.
Am gleichen Tag wie den rechtsextremistischen Aufmarsch fand in Karlsruhe der Christopher Street Day statt. Stellvertretend für die CSD-Organisation hielt die Aktivistin Rosa Opossum eine Rede. Mit ihrer Kritik an rechten Einstellungen in der Gesellschaft beschränkte sie sich nicht auf die Neonazis.
Minderheiten, die auch als solche zu erkennen sind, seien es Migranten oder sexuelle Minderheiten, sind stets mit Diskriminierung konfrontiert. Sie begegnet uns in Zeitungsberichten und Kommentarspalten. Sie begegnet uns bei Entscheidungen der Regierung oder in Redebeiträgen von Parlamentsmitgliedern, aber auch auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf dem Schulhof. Wir haben uns fast schon daran gewöhnt, uns etwas kleiner zu machen, wenn eine Gruppe auf der Suche nach Streit sich in unsere Richtung bewegt. Wenn wir in eine Situation geraten, in der es für unsere Sicherheit besser ist, nicht aufzufallen. Denn wir wissen auch, im Zweifelsfall sind wir allein. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der anderen wird zu oft gelähmt von Angst und Erleichterung darüber, nicht selbst im Fokus der Aggression zu stehen. Aber auch Ignoranz und Unwillen zu erkennen, was da gerade vor unserer aller Augen vor sich geht, macht es den TäterInnen einfach, ja. Damit meine ich nicht nur Menschen, die den Sitzplatz wechseln, wenn eine Transsexuelle im Bus bedrängt wird, sondern auch die, die stillschweigend damit einverstanden sind, Grenzen zu schließen und Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror sich selbst zu überlassen. Es scheint schon lange wieder in Ordnung zu sein, dass Nazis vor den Augen der Polizei den rechten Arm in die Luft strecken. Kaum jemand wundert sich, dass schwule Sau das ultimative Schimpfwort ist, um Mitschüler abzuwerten. Oder dass man sich eher über Anti-Nazi-Demos aufregt, als über die Tatsache, dass Neonazis vor der eigenen Haustür marschieren. Das Wegschauen und das Verneinen der eigenen Verantwortung für die Welt, in der man leben möchte, haben dazu geführt, dass wir heute hier stehen müssen. Es wurde nicht von allen eingegriffen, als der Nationalsozialismus wieder begann, sich zu formieren. Es wurde zugesehen, wie sie Parteien gründen, wie sie Kundgebungen und Fackelmärsche veranstalten und unbehelligt ihre Parolen rufen. Es wird weggeschaut, wenn sie sogenannte national befreite Zonen errichten, Obdachlose im Schlaf anzünden oder totprügeln, Asylunterkünfte in Brand stecken. Politik und Ermittlungsbehörden wollen keinen Zusammenhang sehen zwischen dem braunen Sumpf, der sie umgibt, und den Verbrechen, die diese Leute begehen. Stattdessen werden die Schuldigen noch in den Reihen der Opfer gesucht. Eine Terrorzelle reist 10 Jahre lang mordend durch die Republik und erschießt wahllos Familienväter, und die Repressionsorgane denken angesichts der migrantischen Opfer nicht einmal über einen rechtsextremistischen Hintergrund nach.
Nach der langen Startkundgebung am Bahnhof zogen die Demonstrierenden lautstark durch Karlsruhe-Durlach. Rechtsextremisten waren dem bundesweiten Aufruf gefolgt und für den Aufmarsch nach Karlsruhe angereist. 10-mal mehr Menschen beteiligten sich an den Mahnwachen, Kundgebungen und Demonstrationen gegen diesen Aufmarsch. Doch den rechten Aufmarsch tatsächlich zu übertönen war kaum möglich, denn die Polizei trennte beide Kundgebungen strikt ab dem Bahnhof Durlach. Dafür waren 3000 BeamtInnen aus der gesamten Bundesrepublik angereist.
Im Jahr 1992, zwischen dem 28. Mai und dem 13. Juni, kam es in Mannheim-Schönau zu rassistischen Angriffen gegen ein Flüchtlingswohnheim. Über die damaligen Vorgänge, den ArbeiterInnen-Stadtteil Schönau und Erinnerungskultur sprachen wir mit Matthias Möller. Er hat sich in seiner Magisterarbeit mit den Ereignissen auseinandergesetzt. Und das Buch »Ein recht direktes Völkchen«, Mannheim-Schönau und die Darstellung kollektiver Gewalt gegen Flüchtlinge veröffentlicht. Die Ereignisse in Mannheim-Schönau jähren sich jetzt zum 25. Mal. Vielleicht erstmal zum Ort des damaligen Geschehens. Was ist Mannheim-Schönau für ein Stadtteil?
Mannheim-Schönau ist ein klassischer Arbeiterstadtteil im Norden von Mannheim, also auch abgegrenzt, baulich mit Industriegleis und Schnellstraße von dem Rest der Mannheimer Stadt, entsteht nach dem Ersten Weltkrieg als wilde Brettersiedlung und Militär. Dann in den 30er Jahren wird es eben zu einem Stadtteil, wo quasi aus diesen wilden Siedlungen dann die organisierte Siedlungsbewegung eigentlich raus entsteht, was in der Arbeiterbewegung auch sehr typisch war. Und auf der anderen Seite aber auch soziale Brennpunkte mit Hochhäusern und einer hohen Arbeitslosigkeit, niedrigster Anteil von Akademikerinnen in der Stadt und viel Alkohol- und Drogenproblematik.
In Mannheim Schöner wurde nun in einer leer werdenden Kaserne eine Sammelunterkunft für oder vielleicht auch besser gesagt gegen Flüchtlinge eingerichtet. Beschlossen wurde das Ende 1991. Anfang 1992 kamen die ersten Flüchtlinge in diese Kaserne und um Pfingsten 1992 kam es dann zu den besagten Angriffen auf diese Flüchtlingsunterkunft. Wie würdest du die Stimmung in diesen Tagen zwischen dem 26. Mai und dem 13. Juni 1992 in Mannheim-Schönau charakterisieren?
Es ist schwierig für den ganzen Stadtteil zu sprechen, aber ich versuche ja in meiner Magisterarbeit auch zu einer Einordnung zu kommen und ich würde sie als pogromartig beschreiben, weil dort anhand von Gerüchten, die sich ganz klar gegen Minderheiten gerichtet haben, eine Stimmung entstanden ist, die Menschen vor das Wohnheim getrieben hat und die dort auch ihren Aggressionen freien Lauf gelassen hatten. Wobei freier Lauf nicht ganz stimmt. Die Polizei hat immerhin das Wohnheim abgeschirmt und geschützt. Das ist der wichtigste Unterschied zu Ereignissen wie Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen, dass also die Mannheimer Polizei mit Verstärkung aus anderen Bundesländern dann auch dieses Wohnheim geschützt hat. Aber ich habe festgestellt, eigentlich eher im Sinne eines Objektschutzes. Also man hat eben dieses Heim nicht zur Stürmung freigegeben, aber hat auch diese Ansammlungen, sagen wir mal, sehr sanft angefasst.
Du hast schon gesagt, es gab Gerüchte. Ich glaube, es gab das Gerücht, wie ja immer mal wieder, was sich dann später meistens als nicht haltbar herausstellt, dass es eine Vergewaltigung von einem Flüchtling an einer Bewohnerin von Mannheim-Schönau gegeben hätte. Vielleicht kannst du noch ein bisschen zu den Abläufen in diesen Tagen sagen. Wie ging das los und wie hat sich das dann entwickelt?
Na, los ging es wie an so vielen Orten mit Petitionen, mit Bürgerversammlungen, wo Unmut geäußert wurde, dass dort eine Landessammelunterkunft reinkommt. Und das ist erstmal auch noch nichts Besonderes, weil dort auch Stimmen sich gemeldet haben, die gesagt haben, Flüchtlinge gerne nach Mannheim, aber warum eigentlich immer in den ärmsten Stadtteil? Und darüber kann man ja durchaus diskutieren. Was dann passiert ist, ist, dass aus einem Unmut über auch vertane Chancen, was in diese Kaserne, die war ja davor von amerikanischen Streitkräften belegt gewesen, was dort eigentlich noch hätte reinkommen können, Jugendtreff, Studierendenwohnheim, soziale Einrichtungen für den Stadtteil und, eine Diskussion entstanden ist, die quasi wir Schönauerinnen gegen Flüchtlinge und das ging zuerst los, dass also Räume weggenommen würden angeblich, die man gerne selber genutzt hätte. Daraus wurde dann eine Bedrohungssituation, der Schulweg führt da direkt dran vorbei. Es wurde dann von Lärm und Müll geredet, wobei, wenn man das alles kontextualisiert, dann sagt man, naja, da wo Menschen leben, da gibt's halt auch Reibereien. Aber das Ganze ist dann auf rassistische Grundmuster gestoßen, die es natürlich überall gibt, aber das macht genau diesen Diskurs um Mannheim-Schönau eben auch aus, dass man da sehen kann, wie sich da, sagen wir mal, normale alltägliche Reibereien, soziale Fragestellungen eines benachteiligten Stadtteils mit einer fremden Angst vermengen und daraus dann diese Dynamik entsteht. Und das Gerücht, wie an anderen Orten mit pogromartigen Ausschreitungen gegen Minderheiten, ist dann sozusagen der Auslöser, der also in der Lage ist, das alles zu bündeln. Also diese Bedrohungssituation, die Benachteiligungssituation, und dass es doch jetzt aber auch mal wirklich reicht. Und in Rostock-Lichtenhagen war es zum Beispiel dieses absonderliche Gerücht, dass zwischen die Supermarktregale uriniert würde. Ja. Also das ist dann auch egal, wie absurd das Gerücht ist, aber es ist in der Lage, sagen wir mal, diese Polarisierung, wir der Stadtteil und die, die dann da uns bedrohen, so knackig auf den Punkt zu bringen. Und dieses Gerücht hat sich dann verbreitet und am sogenannten Vatertagswaldfest ist es dann zum Durchbruch gekommen. Dieses Waldfest musste aufgrund von internen Streitigkeiten vorzeitig beendet werden. Eine aggressive Gruppe wurde vom Platz gedrängt, ist dann nur wenige hundert Meter entfernt eben vor dem Flüchtlingsheim gelandet und hat dort angefangen, also Radau zu machen. Waldfest wurde beendet und gleichzeitig gehen dann mehrere hundert Leute zwangsläufig an diesem Hotspot vorbei, um nach Hause zu kommen, und alle hatten schon ordentlich was getankt an dem Tag. Und das war dann so dieser 28. Fünfte vor 25 Jahren, und danach wurde das zum abendlichen Ritual.
Es kam dann also wirklich tagelang zu auch gewalttätigen rassistischen Angriffen auf das Flüchtlingswohnheim, die dann wirklich auch breiter getragen, sage ich mal, waren.
Also eine Angriffssituation, dass Scheiben eingeschlagen wurden und so, das gab es besonders an diesem 28.05. Die Polizei war, dort war es auch brenzlig, weil der Wachmann verängstigt eigentlich seinen Posten verlassen hat, und das Heim war dort für eine kurze Zeit eigentlich ohne jeden Schutz. Und dann rückt aber sehr schnell die Polizei an und räumt auch an diesem 28.05. zum ersten Mal die Straße und ist dann eigentlich auch mit Kräften vor Ort.
Wie sah es mit antirassistischer, antifaschistischer Gegenwehr in diesen Tagen in Mannheim-Schönau aus?
Nach wenigen Tagen gibt es erste Gruppen, die auf die Schönau fahren, sich mit den Flüchtlingen solidarisieren. Es zieht dann auch quasi Kreise im Rhein-Main-Gebiet. Mannheim-Schönau ist auch dann bundesweit in den Schlagzeilen. Und die Antira-Szene zerstreitet sich aber recht schnell an der Frage, wie intervenieren in Schönau. Also das ist auch so eine Sollbruchstelle für die Auseinandersetzungen innerhalb der Szene späterer Jahre. Also es gab dann so grob gesagt zwei Richtungen. Das eine war, Rebellion ist gerechtfertigt, aber bitte so nicht. Wo also quasi der Sozialprotest in den Vordergrund gerückt wurde und das als fehlgeleitete Rebellion bezeichnet wurde, während eine andere Fraktion einen Aufruf, vertreibt den deutschen Mob aus den Straßen von Schönau lanciert hat, und diese Auseinandersetzung, wie eigentlich in solchen Vierteln intervenieren, die zieht sich ja teilweise bis heute durch. Aber das ist so in Mannheim zum ersten Mal aufeinander geprallt. Als Akteur kommt dann natürlich die Mannheimer Polizei mit hinzu, der das sehr gelegen kommt, dass autonome Gruppen auf die Schönau kommen, und es wird daraus dann sehr schnell eine Bedrohungssituation für die ganze Stadt von außen, von zugereisten militanten Kräften. Und dann gibt es auch Appelle an die Schönauer Bevölkerung, doch jetzt bitte zu Hause zu bleiben, damit man diese Herausforderung, und die Herausforderungen sind dann aber nicht die Angriffe der Wohnbevölkerung auf die neben ihnen untergebrachten Flüchtlinge, sondern die Herausforderungen sind dann eben Frankfurter Autonome. Was dann passiert, ist eben Demonstrationsverbote, harte Polizeieinsätze und die Diskussion um dieses Themenfeld. Und was eigentlich auf der Schönau passiert ist, nämlich dass ohne relevante Beteiligung von auswärtigen Neonazis oder organisierten rechtsextremen Strukturen, Menschen eines Stadtteils, also die normale Wohnbevölkerung, wirklich gegen ein Wohnheim vorgeht. Und das ist eigentlich das Außergewöhnliche auch von Schönau gewesen, als ein Fall in Westdeutschland und ohne Beteiligung von organisierten Neonazis, dass das eigentlich in Vergessenheit geraten ist.
Lässt sich was dazu sagen, wie die Situation für die Geflüchteten sich dargestellt hat?
Damals?
Ja.
Ich konnte zwei Geflüchtete befragen, die in der Kaserne auch waren, und es wurde damals von offizieller Seite immer behauptet, dass so Solidarisierung von Antifa-Antira-Seite, dass das gar nichts bringen würde, weil die ja sowieso die Gruppen nicht auseinanderhalten könnten. Das ist also zumindest damals nicht der Fall gewesen. Die haben natürlich gemerkt, wer ihnen feindselig gesonnen ist und wer da zur Solidarisierung kommt. Und für sie war das ganz klar eine rechtsextreme Bedrohungslage. Sie haben nicht mehr im Erdgeschoss geschlafen aus Angst vor Molotow-Cocktails, die es auch gab. Es gab auch einen Angriff mit Molotow-Cocktails nachts. hatten sich mit Knüppeln bewaffnet, nicht, weil sie Angst hatten, dass sie ins Haus eindringen, sind nur in Gruppen und auch mit Knüppeln bewaffnet aus dem Haus, wenn überhaupt, und waren total verängstigt. Und man muss schon auch sagen, so, was waren das für Leute, die da gekommen sind? Das war die Zeit des zerfallenen Jugoslawiens, das waren Kriegsflüchtlinge, die dann in so eine Situation kommen, und vielen sind dem Druck nicht standgehalten und mussten also auch stationär psychologisch eingewiesen werden und behandelt werden. Und das ist eben was, wo ich vorhin meinte, wenn die Polizei sagt, es reicht, man sperrt die Straße ab und schaut, dass da keine Scheiben mehr eingeworfen werden, dann wird es dem nicht gerecht, und eine, sagen wir mal, angrenzende deutsche Wohnbevölkerung, da wäre ab 22 Uhr Nachtruhe. Ja, so hat man das, die Flüchtlinge da nicht abgeschirmt.
Wie wurde damals medial auf die Ereignisse in Mannheim-Schönau reagiert?
Lokal oder bundesweit?
Beides.
Bundesweit ist es zwischen Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen und hat schon einen gewissen Wirbel gemacht. Vor allem dann später aber die Demonstrationsverbote und harten Polizeieinsätze gegen die Antira-Szene. Lokal war das natürlich das Thema in Mannheim, wobei der Mannheimer Morgen damals schon sehr versucht hat, das auf eine, sagen wir mal, Vatertagsschreierei, die dann illegitimerweise in den Kontext Asyldiskussion getragen wurde. Also quasi aus Schönheim, da gab es halt eine Festklopperei, und dass dann aber auswärtige Kräfte das zum Anlass nehmen, um die Asyldiskussion jetzt in Mannheim beispielhaft zu führen oder so. Das war eigentlich so die Linie des Mannheimer Morgen damals gewesen. Sehen Sie aber heute auch kritisch. Also Mannheimer Morgen hat einen großen Artikel gebracht, letztes Wochenende, 27. Mai kam der, und dort wird schon auch kritisch die eigene Rolle auch reflektiert.
Von Asylflut oder das Boot ist voll sprechen die Medien ja jetzt heutzutage eher weniger. Es ist ein bisschen vorsichtiger geworden, der mediale Diskurs. Trotzdem sind ja die Begriffe Flüchtlingswelle, Obergrenze von der Bedeutung jetzt auch nicht so weit weg zu den Begriffen von Anfang der 90er Jahre. Damals sprach man dann 1993 oder Ende 1992 auch von der de facto Abschaffung des Asylrechts. Auch jetzt gibt es eine Gesetzesverschärfung nach der anderen gegen Flüchtlinge. Trotzdem ist ja jetzt so, dass sich doch durchaus ein wirklich großer Anteil der Bevölkerung auch für Flüchtlinge immer noch engagiert. Würdest du sagen, so Ereignisse wie in Mannheim-Schönau 1992, könnten die sich gerade nochmal wiederholen?
Also ich hätte eigentlich, wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nö, einfach weil seit Mannheim-Schönau viel passiert ist. Also Lichterkette, der sogenannte Aufstand der Anständigen und die breite Thematisierung auch von rechtsextremer Gewalt in der Gesellschaft hat da was bewirkt. Nämlich, dass bei Mannheim-Schönau war ja sogar umstritten, ob das überhaupt rechtsextreme Übergriffe sind. Ja, da ist man ja dann heute wirklich weiter, das einzuordnen. Aber wenn man nach Freital und Heidenau schaut oder Münkeln 2007, dann sieht man, dass sowas leider auch wieder passiert. Gerade diese Studie Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland wirft ja Licht auf diese Brennpunkte, wo es dann auch zu pogromartigen Übergriffen und Ausschreitungen kam, auch vor 2 Jahren. Leider hat sich da dann doch nicht so viel geändert. Wobei man auch sagen muss, es ist vor allem sind es die administrativen Probleme bei der Unterbringung. Also es kommt dann gerne wieder so eine Überfremdungsthese in so einem Zuge mit drauf, dass quasi allein die Anwesenheit von Flüchtlingen Rechtsextremismus und gewalttätige Übergriffe oder generell Ablehnung gegen Fremde produziert. Die Untersuchungen zeigen aber, dass es eben nicht die Anwesenheit von Flüchtlingen ist, sondern administrative Defizite bei der Unterbringung. Und da könnte man auch von Seiten von Behörden einfach auch wirksamer gegensteuern. Aber dass es einen rassistischen Grundkonsens gibt, der sich auch in pogromhaften Ausschreitungen zeigen kann, zeigen die Beispiele Freital und Heidenau leider immer noch.
Das sagt Matthias Möller. Er hat zu seiner Magisterarbeit ein Buch geschrieben, das den Titel Ein recht direktes Völkchen, Mannheim-Schönau und die Darstellung kollektiver Gewalt gegen Flüchtlinge trägt.
Und das war's mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 8. Juni. Dafür verantwortlich Fabian von Radio Dreieckland. Tschüss und auf Wiederhören.